Liebe Geschwister, bevor ich meinen Vortrag mit dem Titel Die Entsprechungslehre, eine Hilfe zur Wiedergeburt beginne, möchte ich ein kleines Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, habe Dank dafür, dass wir uns heute hier zusammentreffen durften, um dir nahe zu sein. Bitte öffne unsere Herzen ganz weit, damit die Wärme deiner Liebe und das Licht deiner Wahrheiten unsere ganze Seele durchströmen kann und wir erkennen, dass du der Geber aller Dinge bist. Amen. In meinem heutigen Vortrag möchte ich mich mit der im Lorbeerwerk mehrfach erwähnten Entsprechungssprache auseinandersetzen, wobei ich mein Hauptaugenmerk auf die Frage richten werde, ob diese Sprache auf dem schmalen Pfad zur Wiedergeburt uns in irgendeiner Weise behilflich sein kann. Als ich mich vor einiger Zeit mit diesem Thema Entsprechungssprache beschäftigt hatte, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass der heutige Mensch eigentlich auch dann recht angenehm leben kann, wenn er diese Sprache weder versteht noch spricht. Denn ganz offensichtlich benötigen wir diese Sprache nicht, um für unser Wohlergehen sorgen zu können. Wir haben genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und wir können uns den einen oder anderen Luxus leisten. Auch für unser seelisches Wohl ist bestens gesorgt. Durch die Auseinandersetzung mit den Neuoffenbarungsschriften schreitet unser geistiges Wachstum auch ohne irgendwelche Einblicke in die Entsprechungslehre kontinuierlich voran. Unser Erkenntnishorizont erweitert sich stetig und nicht selten geschieht es, dass uns beim Lesen in den Lorbeerschriften Tränen der Ergriffenheit und Rührung in die Augen schießen. Durch die Beschäftigung mit der Neuoffenbarung können wir neben der gefühlten Jesusnähe auch eine Menge Dinge über die Verhältnisse in der geistigen Welt erfahren. Wir wissen in etwa, wie sich die Strukturen im Geisterreich gestalten. Und wir haben auch mehr oder weniger genaue Vorstellungen von den Verhältnissen im Himmel und in der Hölle. Auch der Tod unseres Leibes hat seinen Schrecken verloren, denn aus den Werken wissen wir, dass dieses Erdenleben nur die Ouvertüre für das ewige Leben ist. Wenn man einmal von ein paar österreichischen Fachausdrücken absieht, sprechen die Lorbeerschriften eine so deutliche Sprache, dass es in Bezug auf die Wiedergeburt wohl kaum einen Lebensbereich gibt, der nicht ausführlich behandelt wird. Im Grunde genommen könnte man eigentlich das Thema Entsprechungskunde zu den Akten legen und sich dem vollgelebten Tatenchristentum hingeben. Wahrscheinlich hätte ich dies auch schon längst getan, wenn es da nicht einige mächtige Hinweise im Lorbeerwerk geben würde, die dem Leser eindringlich raten, sich neben dem Tatchristentum auch mit der Entsprechungslehre auseinanderzusetzen. So heißt es zum Beispiel im großen Evangelium Johannes, Band 11, Kapitel 53. Viele Fantasien sind da weiter nichts als Entsprechungsbilder der Seelenwelt. Entsprechungsbilder darum, weil die Sprache des Geistes, mit der er zur Seele spricht, nicht Worte, sondern nur vollständige Begriffe sind, während Worte erst die Begriffe mühsam vermitteln. Diese Fähigkeit auszubilden, die Sprache zu verstehen, welche als Entsprechungssprache wenigstens im Worte euch bekannt ist, ist nicht nur zu Lebzeiten nützlich, sondern sogar notwendig, weil sonst nach dem Leibestode sich die Seele im Geisterreiche vorkommt wie ein Fremder, der in ein ihm stockfremdes Land eintritt, dessen Sprache er nicht versteht und dem es nur mit großer Mühe gelingt, sich verständlich zu machen. Und im großen Evangelium Johannes, Band 1, Kapitel 42, steht geschrieben: Siehe, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht und nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Wenn nun der Herr uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Durch dieses erste Zitat, was ich eben vorgetragen habe, wird recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es sehr nützlich ist, wenn sich der Mensch bereits in dieser Daseinsebene mit der Entsprechungssprache auseinandersetzt. Denn zum einen könnte er dadurch mehr über seine innerseelischen Zustände erfahren und zum anderen benötigt er diese Sprache ohnehin im jenseitigen Geisterreich, wenn er sich nicht wie ein Fremder in einem ihm stockfremden Land vorkommen will. Durch das zweite Zitat erfahren wir, dass sowohl die geistige wie auch die natürliche Welt ihre höchst eigentümliche Ordnung haben. Das Problem ist nur, dass sich die natürliche Ordnung so sehr von der geistigen Ordnung unterscheidet, dass sich der im Natürlichen verhaftete Mensch die jenseitige Welt nicht wirklich vorstellen kann. Wir haben einfach keine Sinnesorgane, die es uns ermöglichen würden, die Welt der Geister wahrzunehmen. Aus diesem Grund konnte uns der Herr in den Neuoffenbarungsschriften die Verhältnisse der geistigen Welt nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder offenbaren. Die Tatsache, dass der Herr zu seinen Geschöpfen hauptsächlich in Entsprechungsbildern spricht, lässt zu Recht die Vermutung aufkommen, dass nicht nur in der Bibel, sondern auch im Lorbeerwerk noch viele uns unbekannte Verständnisebenen verborgen liegen. Sicherlich gibt es viele Gründe dafür, warum es diese Ordnungs- bzw. Verhältnisunterschiede zwischen der geistigen Welt und der natürlichen Welt gibt. Ein gewiss sehr wichtiger Punkt hierfür ist der, dass der Mensch mit seinem Fühlen und Denken in Raum und Zeit eingebunden ist. Seit dem Zeitpunkt seiner Zeugung lebt der natürliche Mensch in einer dreidimensionalen Welt, in der die Zeit kontinuierlich voranschreitet. Durch die sinnliche Wahrnehmung seiner Umwelt sind für den Menschen Zeit und Raum zu konstanten Größen geworden, ohne die er sich sein Leben gar nicht mehr vorstellen kann. Alles, was er fühlt, riecht, sieht, hört und schmeckt, ist mit räumlichen und zeitlichen Koordinaten verbunden, wodurch sein Fühlen und Denken bzw. seine Liebe und Weisheit völlig von Raum und Zeit durchdrungen sind. Ganz anders verhält sich dies in der geistigen Welt, denn dort gibt es weder einen Raum noch eine Zeit. Eine Tatsache, die uns durch viele Textstellen im Lorbeerwerk bestätigt wird. Als Beispiel hierfür möchte ich ein kurzes Zitat aus dem großen Evangelium Johannes, Band 8, Kapitel 33 anführen. Dort sagt der Herr: Es hat zwar alle Geisterwelt, wie ich das schon einige Male dargetan habe, mit dem Raume und der Zeit dieser materiellen, gerichteten und somit unfreien Welt durchaus nichts mehr zu tun. Denn für den Geist gibt es so gestaltlich weder einen bestimmten Raum noch irgendeine gemessene Zeit. In diesem Zitat bestätigt uns der Herr, dass es in der geistigen Welt weder einen bestimmten Raum noch irgendeine gemessene Zeit gibt. Das bedeutet, dass es all die Dinge, die wir aus der Sinnenwelt kennen, in der Welt der Verstorbenen nicht wirklich gibt. Denn allem, was wir durch unsere Sinne als Realität erfahren, haften der Raum und die Zeit an. Jesus wurde einmal gefragt, wo sich denn die Welt der Geister befindet. Er antwortete: Wenn ein Mensch in seinem Leibesleben eine besondere Liebe für diesen oder einen anderen Ort auf der materiellen Welt hatte, so bleibt er auch als abgeschiedene Seele in demselben Ort, oft viele hundert Jahre lang, und wird dessen, auch wenn auch nur unklar, zuweilen inne durch den Wege der geistigen Entsprechungen. Wo du demnach auf dieser Erde einen Ort hast, da hast du auch schon eine Örtlichkeit für die Welt der Geister, die in sich aber freilich wohl keine materielle, sondern nur eine geistige ist, weil sie aus der gewissen Fantasie der Geister mittels ihres Willens entsteht. Die Örtlichkeiten der geistigen Welt entspringen also der Schöpferkraft des jeweiligen Geistmenschen, der die aus seiner Fantasie entspringenden Örtlichkeiten mit seinem Willen fixiert. In diesen Welten gibt es keine Materie und somit auch keinen Raum und keine Zeit. Selbst dann, wenn uns in den lorbeerischen Jenseitsberichten die Geisterwelten mit ihren räumlichen und zeitlichen Abläufen beschrieben werden, handelt es sich dabei nicht um substanzielle Dinge, wie wir sie aus der Sinnenwelt gewohnt sind. Die detaillierten Orts- und Landschaftsbeschreibungen, wie man sie zum Beispiel in dem Werk Bischof Martin nachlesen kann, sind letztendlich Entsprechungen der innerseelischen Zustände des Bischof Martin. Und die verschiedenen Handlungsstränge mit den unterschiedlichsten Personen sind Entsprechungen für die seelische Weiterentwicklung des verstorbenen Bischofs. Im 203. Kapitel des 1896 herausgegebenen Buches Bischof Martin weist der Herr ganz eindringlich darauf hin, dass es sich bei der Jenseitsbeschreibung im Bischof Martin nicht um einen allgemeinen, sondern lediglich nur um einen individuell speziellen Führungsfall handelt, der lediglich die Reinigung und Vollendung des Bischof Martin bezweckt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Werke wie Robert Blum oder Die geistige Sonne. Damit uns der Herr zu unserer Vollendung und Weiterbildung die innerseelischen Führungen des Bischofs mitteilen konnte, musste er die Gefühle und Gedanken des Geistmenschen Martin in entsprechende Bildfolgen transformieren. Dadurch erscheint es uns so, als ob die bildhaften Beschreibungen dieser individuell speziellen Führung in Raum und Zeit stattfinden, wodurch wir sie mit unserem sinnlich geprägten Verstand aufnehmen können. Von daher sollten wir uns immer dessen bewusst sein, dass zwischen dem, was wir in dem Werk lesen, und dem, was wirklich im Inneren des Bischofs geschehen ist, große Unterschiede bestehen können. Nicht umsonst heißt es im 85. Kapitel des zweiten Bandes der geistigen Sonne: Die reinen Geister können sich zwar, so sie sich irdischen Menschen gegenüber äußern, in Entsprechungen kundgeben und sagen dann auch nicht selten etwas ganz anderes, als was der innere Sinn ihrer Rede darstellt. Aber das heißt nicht lügen, sondern die geistige Wahrheit in irdische Bilder legen, welche dieser Wahrheit genau entsprechen. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass das, was wir in natürlichen Worten aus der geistigen Welt vernehmen, meist etwas ganz anderes aussagt, als es uns nach dem äußeren Buchstabensinn erscheinen will. Die einzige Möglichkeit, den wahren Sinn aller jenseitigen Kundgaben zu verstehen, ist die Beschäftigung mit der Lehre von den Entsprechungen. Oder, wie der Jesusknabe in dem Büchlein drei Tage im Tempel sinngemäß sagt, es ist sehr gut, einen Dunst von der allerwichtigsten Entsprechungslehre zu haben. Um nun einen Dunst von der allerwichtigsten Entsprechungslehre zu bekommen, ist es sicherlich von Vorteil, wenn man zum einen weiß, warum es überhaupt eine Entsprechungslehre gibt und zum anderen eine Ahnung davon hat, nach welchen Prinzipien sie funktioniert. Eine Antwort auf die Frage nach dem Warum ist relativ leicht zu finden, wenn man bedenkt, dass der Mensch in der natürlichen Welt sein eigentliches Leben aus der geistigen Welt bezieht. Die Leiber der Menschen sind genau genommen nichts weiter als geniale biologische Maschinen, die von ihren im Jenseits angesiedelten Geistern bzw. Seelen gesteuert werden. Dieser Gedanke, dass alle Lebewesen ihr Leben aus der geistigen Welt bezieht, ist für die meisten Menschen sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig, entspricht es doch der gefühlten Lebenserfahrung, dass der Leib aus sich heraus belebt wird. Schließlich macht doch der Körper normalerweise fast alles, was man ihn abverlangt. Dennoch ist es so, dass der Mensch, ohne sich dessen bewusst zu sein, gleichzeitig ein Bewohner der natürlichen und der geistigen Welt ist. Diese beiden Welten unterscheiden sich in ihrer Struktur so sehr voneinander, dass ein unmittelbarer Informationsaustausch zwischen dem Jenseits und dem Diesseits nicht möglich ist. Wie gesagt, die Sinnesorgane des in einem natürlichen Leib lebenden Menschen sind einfach nicht dafür geschaffen, um die jenseits von Raum und Zeit befindlichen Dinge zu sehen, zu hören oder sonst wie wahrzunehmen. Dessen ungeachtet findet vom Menschen unbemerkt ein ständiger Informationsaustausch zwischen der geistigen und der natürlichen Welt statt. Natürlich geschieht das auch in jedem Einzelnen von uns. So nehmen wir zum Beispiel mit den Sinnesorganen ständig irgendwelche Signale aus der materiellen Welt auf, die in unserem Gehirn so aufbereitet werden, dass unsere Seele sich ein Bild von den sinnlichen Eindrücken machen kann. Aber auch dann, wenn unsere Seele quasi als Maschinenführer den natürlichen Leib zu einer Aktion veranlassen will, werden in unserem Gehirn die Bilder der Seele in entsprechende Körperhandlungen umgesetzt. Der Grund für diese entsprechungsmäßige Umwandlung im Gehirn besteht darin, dass das Fühlen und Denken des natürlichen Menschen in raumzeitlichen Begriffen stattfindet, während das Fühlen und Denken des Geistmenschen weder einen Raum noch eine Zeit beinhaltet. Die Menschen in der anderen Welt denken und fühlen in komplexen Bildern und nicht so wie wir durch das Aneinanderreihen einzelner in Worte gefasster Gedanken. Oder um es mit Leopold Engel auszudrücken, die Sprache des Geistes, mit der er zur Seele spricht, besteht aus einzelnen, aneinandergereihten Worten, besteht nicht aus einzelnen, aneinandergereihten Worten, sondern nur aus vollständigen Begriffen, während Worte die Begriffe erst mühsam vermitteln müssen. Damit nun der Mensch dennoch etwas von der Welt jenseits seiner Sinneseindrücke erfahren kann, hat es dem Herrn gefallen, der Menschheit große Offenbarungen, wie zum Beispiel die Bücher der Bibel, die Werke Swedenborgs oder das Lorbeerwerk zu schenken. In diesen Offenbarungen werden natürliche Worte als Gefäße verwendet, um Zustände zu beschreiben, die sich jenseits unseres sinnlichen Erfahrungshorizontes befinden. Die Schwierigkeit Für den Leser besteht nun darin, dass diese Texte in einer Form geschrieben sind, wo sie bereits im äußeren Buchstabensinn sehr viele im natürlichen begründeten Informationen enthalten. Dies führt nicht selten dazu, dass sich so mancher Leser dieser Werke im Buchstabensinn verliert. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass hinter diesen Worten noch ein geistiger und sogar ein himmlischer Sinn verborgen liegen könnte. Dass dem dennoch so ist, wird uns im großen Evangelium Johannes Band 5 bestätigt. Dort sagt der Herr im 272. Kapitel zu einem Gast im Wirtshaus: Was die Propheten geschrieben haben aus ihrer inneren Eingebung, das haben sie in Bildern geschrieben, die pure Entsprechungen sind von den in ihnen verborgenen nackten Wahrheiten. Wer demnach die alte Lehre von den Entsprechungen versteht, dem wird es bald klar werden, was alles die Bilder der Propheten zu bedeuten haben. Ihr habt von den Entsprechungen nie etwas gehört und so kennet ihr auch von der Schrift nur den groben, naturmäßigen Sinn. Aber es gibt in den Bildern der Prophetenschriften stets einen dreifachen Sinn. Erstens den naturmäßig geistigen, zweitens den purgeistigen und drittens den rein himmlischen aus dem Herzen Gottes. Diese vom Herrn über die alttestamentlichen Propheten gemachte Aussage gilt für die ganze Bibel und natürlich auch für alle wahren Propheten, somit auch für die Neuoffenbarungsschriften von Jakob Lorbe. Auch in seinen Schriften befinden sich hinter dem äußeren Buchstabensinn meist ein innerer geistiger und ein innerster himmlischer Sinn. Wenn wir also hinter dem Buchstabensinn der Bibel oder des Lorbeerwerkes schauen wollen, benötigen wir die Lehre von den Entsprechungen. Aber auch wenn wir die Bedeutung der Bilder kennenlernen wollen, die beim Träumen aus den Tiefen der Seele in unser Bewusstsein gespült werden, ist die Kenntnis der Entsprechungslehre absolut hilfreich. Und wenn wir die Feinheiten der göttlichen Vorsehung in unserem Leben verstehen wollen, benötigen wir die Entsprechungslehre. Nur durch sie ist es möglich, die Liebeswinke des Herrn in unserem Leben richtig einzuordnen. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie funktioniert das denn so eigentlich mit dieser Lehre von den Entsprechungen? Im Grunde genommen handelt es sich bei der Entsprechungslehre um ein System, das es dem Anwender ermöglicht, die komplexe Bildersprache der geistigen Welt so aufzuschlüsseln, dass die in einzelne Worte gefassten Bilder für den in Raum und Zeit eingebundenen Menschen in verständliche Begriffe aufgelöst werden. Um diese in Worte gefassten Bilder für uns in verständliche Begriffe dekodieren zu können, sollte man ein paar grundsätzliche Regeln beachten. Wobei sicherlich eine der wichtigsten Regeln die Erkenntnis ist, dass in dem Wort göttlich inspirierter Texte immer drei Sinnebenen enthalten sind. Der äußere natürliche, die innere geistige Ebene und die innerste himmlische Ebene. Diese drei Ebenen möchte ich beispielhaft an dem Wort Wein verdeutlichen. In der natürlichen Ebene bezeichnet das Wort Wein einen meist wohlschmeckendes Getränk. Wer allerdings zu viel davon trinkt, dem kann es schon mal passieren, dass er in Vino Veritas seinen Mitmenschen die ungeschmückte Wahrheit sagt. Auf der inneren bzw. geistigen Ebene entspricht der Wein dem Wahren, des geistigen und daher vernünftigen Menschen. Und auf der innersten, himmlischen Ebene bezeichnet der Wein das göttlich Wahre bzw. die göttliche Weisheit. Eine weitere Regel ist die, dass die meisten der zu entsprechenden Worte sowohl eine gottzugewandte als auch eine gottabgewandte Bedeutung haben können. So kann das Wort Wein im positiven Sinne das Wahre aus dem Guten bedeuten und im negativen Fall bedeutet es das Falsche aus dem Bösen. Das jeweilige Vorzeichen des Wortes ergibt sich aus dem textlichen Zusammenhang. Nun ist es leider so, dass die meisten der in Raum und Zeit gefangenen Menschen nicht in der Lage sind, ohne Hilfsmittel die aus der geistigen Welt kommenden Bilder entsprechungsmäßig zu entschlüsseln. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, warum es dem Herrn gefallen hat, in den geistigen Schriften die Entsprechung der wichtigsten Wörter einzustreuen. Als Beispiel hierfür möchte ich wieder das Wort Wein verwenden. In der Bibel findet sich bei den Sprüchen des Königs Salomo die Worte: Kommet, zehret von meinem Brot und trinket den Wein, den ich schenke. Verlasst das unverständige Wesen, so werdet ihr leben, und geht auf dem Wege der Klugheit. Bei Emanuel Swedenborg kann man lesen: Der Wein bezeichnet, wo vom Herrn die Rede ist, das aus seinem göttlichen Guten hervorgehende göttlich Wahre. Und wenn vom geistigen Menschen die Rede ist, bedeutet Wein das Wahre aus dem Guten. Und bei Jakob Lorber heißt es im großen Evangelium Johannes Band 4, Kapitel 170, Vers 8: Unter Wein versteht man Allzeit, Weisheit und Wahrheit. Natürlich ließen sich noch viel mehr Textstellen finden, die den geistigen Inhalt des Wortes Wein verdeutlichen. Aber aus Zeitgründen möchte ich es hier natürlich nur bei diesen wenigen Beispielen belassen. Nun ist es natürlich mit einem immensen Zeitaufwand verbunden, wenn man sich aus der Bibel oder dem Lorbeerwerk die geistigen Inhalte der einzelnen Worte heraussuchen muss. Glücklicherweise gibt es für die Bibel Konkordanzen und für das Lorbeerwerk haben sich einige Lorbeerfreunde die Mühe gemacht, Wortentsprechungen herauszusuchen und alphabetisch aufzulisten. So hat unser Geistesbruder Klaus Kadelke ein Entsprechungslexikon zusammengestellt, welches man sich im Internet zum Beispiel unter der Internetadresse www.entsprechungskunde.de herunterladen kann. Mit diesem Lexikon bewaffnet möchte ich den Versuch wagen, einen biblischen Text entsprechungsmäßig auszulegen. Dazu habe ich mir aus dem 6. Kapitel des Evangeliums nach Johannes die Verse 53 und 54 ausgesucht. Sie lauten: Jesus sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esset das Fleisch des Sohnes des Menschen und nicht trinket sein Blut, so werdet ihr kein Leben in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Wenn man Texte dieser Art entsprechungsmäßig dekodieren möchte, dann habe ich es mir zumindest angewöhnt, zunächst einmal aus dem Entsprechungslexikon die geistige Bedeutung der einzelnen Schlüsselworte herauszusuchen. Wobei wir gleich bei dem ersten Problem angelangt sind: Nicht immer findet sich in einem Lexikon die geistige Bedeutung für ein zu dekodierendes Wort. So ist es mir auch ergangen, als ich die Worte wahrlich, wahrlich, ich sage euch, entsprechungsmäßig auslegen wollte. In solch einem Fall ist es vorteilhaft, wenn man sich ein wenig mit den Werken Emanuel Swedenborgs auskennt. Dort findet sich im Werk Wahre christliche Religion, Nummer 572, die folgende Erklärung: Durch wahrlich, wahrlich wird bezeichnet, dass es Wahrheit sei. Und weil der Herr die Wahrheit selbst war, so sagt er es so oft. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine unabänderbare Wahrheit, wenn Jesus als die personifizierte Wahrheit sagt: Wenn ihr nicht esset das Fleisch des Sohnes des Menschen und nicht trinket sein Blut, so werdet ihr kein Leben in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tage. Betrachten wir als erstes die einzelnen Schlüsselworte der beiden merkwürdigen Sätze. Sie lauten Fleisch, Sohn des Menschen, Essen und Trinken, Blut, Leben, Auferweckung oder Aufwecken und letzten Tage. Zu diesen Schlüsselworten kann man in dem Entsprechungslexikon folgende Textstellen finden aus dem Lorbeerwerk. In der geistigen Sonne, Band 1, Kapitel 45, Vers 4 heißt es: So besagt das Essen und Trinken die Aufnahme des göttlich Guten und göttlich Wahren. Und derjenige Akt, den ihr sinnlichermaßen als den Begattungsakt kennet, besagt in der Entsprechung die Vereinigung des Liebe Guten und Glaube Wahren zu einem liebtätigen Ersprießen. Die ganze Sache verhält sich hier so wie Ursache, Wirkung und Zweck. Wer alsdann wirken will, der muss ja zuvor das wirkende Prinzip als eine Grundursache in sich aufnehmen. Und solches hier wird hier verstanden unter dem in sich nehmen der Nahrung. Mit anderen Worten, Essen bezeichnet das göttlich Gute mit dem Herzen aufzunehmen und Trinken bezeichnet das göttlich Wahre mit Verständnis aufzunehmen. Wer sowohl das göttlich Gute als auch das göttlich Wahre in sich aufnimmt und der Hilfe des Herrn zu tätiger Liebe verbindet, der übt wahrhaftige Nächstenliebe aus. Zu dem Wort Fleisch findet sich im großen Evangelium Johannes, Band 9, Kapitel 73 die Worte: Denn Brot und Fleisch sind da eines und dasselbe, so wie auch Wein und Blut. Und wer da in meinem Worte das Brot der Himmel ist und durch das Tun nach dem Worte, also durch die Werke der wahren, aller uneinnützigsten Liebe zu Gott und zum Nächsten den Wein des Lebens trinkt, der isst auch mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ist vom Gehirn verstandene mein Brot, also meine Lehre, zerkaut oder als volle Wahrheit verstanden und angenommen, so muss sie dann auch von der Liebe zur Wahrheit im Herzen aufgenommen werden und durch den festen Willen in die Tat übergehen. Mit anderen Worten, die Entsprechung für Fleisch bedeutet die aus dem Wort des Herrn entspringende Lehre. Wer dieses Fleisch mit der Liebeslehre des Herrn zu tätiger Nächstenliebe umwandelt, der ist auf dem besten Wege zur geistigen Wiedergeburt. Zu den Worten Sohn des Menschen kann man im großen Evangelium Johannes Band 1, Kapitel 21, Vers 3 lesen. Sieh her, ich habe einen Kopf, einen Leib und Hände und Füße. Der Kopf, der Leib, die Hände und Füße sind Fleisch. Und dieses Fleisch ist ein Sohn des Menschen. Denn was da ist Fleisch, das kommt vom Fleische. Aber in diesem Menschensohne, der Fleisch ist, wohnet Gottes Weisheit. Und das ist der eingeborene Sohn Gottes. Oder mit eigenen Worten ausgedrückt, der Sohn des Menschen bezeichnet das göttlich Wahre bzw. die Weisheit Gottes. In dem Werk Himmelsgaben, Band 2, Kapitel 25, Vers 8, kann man über das Wort Blut lesen. Ebenso verhält es sich mit dem Kelche, der da ist, mein Blut. Das heißt, mein Wort, das an alle Völker, wie das Blut an alle Glieder des Leibes ausgegossen werden sollte, in der ersten Reinheit und Echtheit. Also als ein reiner, echter, aber nicht unreiner, allergepanschtester Wein. Unter dem Wort des Herrn wird häufig die Heilige Schrift verstanden, durch deren äußeren, inneren und innersten Sinn alle Völker die Wahrheiten des Glaubens erfahren können. So gesehen kann man unter dem Blut des Herrn sein göttlich Wahres bzw. das Wahre des Wortes verstehen. Zu dem Wort ewiges Leben sagt der Herr in der geistigen Sonne, Band 2, Kapitel 77, Vers 8. Was ist langes Leben und was ist dagegen ewiges Leben? Das lange Leben bezeichnet das Leben in der Weisheit. Und es wird lang nicht als Dauer, sondern als Ausbreitung und stets größere Mächtigwerdung des Lebens verstanden. Denn das Wort oder der Begriff Leben schließt ja schon für sich die ewige Dauer ein. Aber das Wort lang bedeutet durchaus keine Dauer, sondern nur eine Ausbreitung der Lebenskraft, mit welcher das lebende Wesen stets mehr in die Tiefe des göttlichen Lebens gelanget und eben dadurch sein eigenes Leben stets vollkommener, fester und wirksamer macht. Anders ausgedrückt, unter dem ewigen Leben versteht man ein stetiges Zunehmen an Liebe und Weisheit und das damit verbundene Eintauchen in die Tiefen der göttlichen Liebe. Selbst die Engel im höchsten Liebehimmel haben ein langes Leben, denn sie nehmen stetig an Liebe und Weisheit zu. Zu dem Wort Aufwecken befindet sich ein Zitat in den Himmelsgaben, Band 2, Seite 170, Vers 2 und 3. Dort sagt der Herr, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, von dem ich ausgehe. Wer aber vom Vater gezogen wird, den werde ich auferwecken am jüngsten Tage. Das heißt, in der jüngsten Zeit oder bald, erstens, diese Auferweckung wird für ihn sein die Wiedergeburt des Geistes. Und dieser jüngste Tag wird für ihn ein ewiger, lebendiger Geburtstag. Mit anderen Worten, Aufwecken bezeichnet die Wiedergeburt des Geistes. Wenden wir uns zum Schluss den Worten letzte Tage zu. In den Himmelsgaben, Band 1, Seite 222, Vers 8, sagt der Herr hierzu, was aber die letzten Tage betrifft, so habt ihr mit dem Ende aller Zeiten nichts zu schaffen, sondern nur mit der Zeit, in der ihr lebet. Denn das ist eines jeglichen letzte Zeit. So wie ich diesen Text verstehe, bezeichnen die letzten Tage den momentanen Zustand im Gemüt des Menschen. Dieser Zustand kann von höllisch bis himmlisch variieren. Erst aus dem textlichen Zusammenhang geht hervor, ob der jüngste Tag ein Zustand des Gerichtes oder ein Zustand der Wiedergeburt bezeichnet. Soweit die Dekodierung der Schlüsselworte von den Jesusworten, wenn ihr nicht esset, das Fleisch des Sohnes, des Menschen, und nicht trinket sein Blut, so werdet ihr kein Leben in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Wenn wir jetzt damit beginnen, die dekodierten Worte in das Zitat einzubinden, dann hören sich die Worte des Herrn in etwa so an. Wenn ihr nicht das göttlich Gute mit dem Herzen aufnehmt, das Wort des Herrn bzw. seine Lehre aus der Weisheit Gottes und nicht mit Verständnis das göttlich Wahre aufnehmend aus den Wahrheiten des Wortes, so werdet ihr kein Zunehmen an Liebe und Weisheit in euch haben. So. Der zweite Satz lautet: Wer des Herrn Wort bzw. seine Lehre mit dem Herzen aufnimmt und des Herrn Wahrheiten aus dem Wort mit Verständnis des göttlich Wahre aufnimmt, der hat ein stetiges Zunehmen an Liebe und Weisheit. Und der Herr wird die Wiedergeburt des Geistes zum aktuellen Gemütszustand machen. Wenn wir uns diesen wörtlich dekodierten Text anschauen, da wirkt er doch sehr holperig und ist kaum zu verstehen. Dies liegt daran, dass es nicht möglich ist, die spirituellen Inhalte der biblischen Texte mit raumzeitlichen Begriffen so zu dekodieren, dass eine reine Wort-für-Wort-Dekodierung möglich ist. Es gibt keine buchstäbliche Entsprechung, die in der Lage wäre, im Gemüt des Lesers die Assoziation aufkommen zu lassen, wie sie von den göttlich inspirierten Schreibern der Bibel gemeint waren. Um diese reine Wort-für-Wort-Entsprechung wenigstens etwas verständlicher zu machen, habe ich versucht, den Text so umzustellen, dass man ihn leichter lesen kann. Er lautet dann: Er lautet: Wer das göttlich Gute nicht mit dem Herzen aufnimmt und die aus der Weisheit Gottes entspringende Lehre des Herrn nicht mit Verständnis aufnimmt, bei dem wären weder die Liebe noch die Weisheit zunehmen. Wer aber das Wort bzw. die Lehre des Herrn mit dem Herzen aufnimmt und aus den Wahrheiten der Heiligen Schrift das göttlich Wahre mit Verständnis aufnimmt, bei dem werden Liebe und Weisheit stetig zunehmen. Und der Herr wird die Wiedergeburt seines Geistes vorbereiten. Wenn nun jemand diese Art von Texte entschlüsseln will, bleibt es nicht aus, dass er sich im Innersten seiner Seele mit dem Herrn verbinden muss. Das heißt, er muss zu einer Resonanz zwischen dem spirituellen Inhalt des grob dekodierten Textes und dem Innersten des Lesers kommen. Wenn dies geschieht, dann löst sich für den Leser der scheinbar wirre Text so auf, dass er eine für sich ganz individuell abgestimmte Textentsprechung finden kann. Die Tatsache, dass bei der Entsprechung von göttlich inspirierten Texten immer eine vom Leser abhängige individuelle Textentsprechung herauskommt, könnte man als einen Hinweis dafür sehen, dass bei den Entsprechungen Willkür angewendet wird. Dass dem aber nicht so ist, begründet der Herr durch Emanuel Swedenborg damit, dass der innere Sinn eines Textes durch das Gefühl bestimmt wird, welches in den Worten verborgen liegt. Und weil es keine zwei Menschen gibt, die genau das gleiche Gefühl haben oder die gleiche Gefühlslage haben, kann es gar nicht anders sein, als dass die Ergebnisse der Textauslegung mehr oder weniger differieren. Andererseits empfinde ich diese Differenzen als ein Beleg dafür, dass die Bibel als ein göttlich inspiriertes Buch jedem Menschen individuelle Lebenswahrheiten vermitteln kann. Somit kann die nun folgende Interpretation des wörtlich übersetzten Textes auch nur mein inneres Empfinden wiedergeben. In der Regel ist es so, dass ich mich an einen stillen Ort begebe, um dort über den grob entsprochenen Text zu meditieren. Das kann ich natürlich hier im Saal nicht machen, sodass ich euch von dem berichten möchte, was ich bei der Vorbereitung des Vortrages herausgefunden habe. Wenn ich diese grob entsprochenen Sätze auf mich wirken lasse, dann spüre ich förmlich, dass sie uns Menschen etwas Wichtiges auf dem Weg zu unserer Wiedergeburt mitgeben möchten. Offensichtlich ist zur Erreichung dieses hehren Zieles unumgänglich, dass die Liebe und die Weisheit des Menschen zunimmt. Wobei es für die Ewigkeit nicht von Vorteil zu sein scheint, wenn man sich der Liebe und Weisheit zuwendet, wie sie die Welt mit ihren falschen begründeten Scheinwahrheiten zu geben vermag. Es sollte schon die Liebe und Weisheit unseres himmlischen Vaters Jesus Christus sein. Wer also nicht bereit ist, das Wort des Herrn bzw. seine Lehre mit Herz und Verstand aufzunehmen, der wird weder seinen weltzugewandten Willen umbilden können, noch die geistige Wiedergeburt erlangen. Denn nur beim Herrn findet man das göttlich Gute und das göttlich Wahre. Ganz anders stellt sich die Situation dar, wenn der Mensch die Lehre des Herrn aus dem Wort mit Herz und Verstand aufnimmt. Denn wenn er damit beginnt, sich für die göttlichen Wahrheiten zu öffnen, kann sich sein Gemüt Stück für Stück von den Scheinbarkeiten der Welt befreien. Und in dem Maße, wie die Scheinwahrheiten durch himmlische Wahrheiten ersetzt werden, in dem Maße kann sein weltzugewandter Wille umgebildet werden. Seine Eigenliebe entwickelt sich zurück und die Liebe zum Herrn nimmt zu. Dort, wo im Gemüt des Menschen die Liebe zu unserem Jesus zunimmt, dort kann durch die Verbindung von Liebe und Weisheit der Samen wahrer Nächstenliebe wachsen und gedeihen. Und eine gelebte Nächstenliebe, die aus der innigen Verbindung mit dem Herrn entspringt, ist ein wahres Lebenselixier, durch das der Geist der Seele in großen Schritten auf seinem Weg zur Wiedergeburt voranschreitet. Hat sich die in der Wandlung befindliche Seele des Menschen erst einmal auf den schmalen Pfad zur geistigen Wiedergeburt begeben, dann kann und wird der himmlische Vater in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit alles so einrichten, dass der Einfluss der göttlichen Liebe und Weisheit stetig zunehmen kann. Soweit meine entsprechungsmäßige Interpretation der beiden Sätze aus dem Johannesevangelium. Nun ist es im Allgemeinen so, dass immer dann, wenn sich die Seele für die Einflüsse des göttlich Guten und göttlich Wahren öffnet, der Verstand des Menschen an Weisheit zunimmt. Nicht selten entspringt daraus die Erkenntnis, dass alles, was dem Menschen in seinem Leben begegnet, etwas mit seiner Auferweckung am letzten Tage zu tun hat. So gesehen hat alles, was uns im Laufe eines Tages begegnet oder was wir erleben, in irgendeiner Weise etwas mit dem aktuellen Zustand unserer Wiedergeburt zu tun. Dies wird uns im dritten Band der Himmelsgaben bestätigt. Dort steht geschrieben, es hat alles, was nur irgend auf der Erde im Angesichte eines oder des anderen Menschen geschieht, irgendeine tiefere, ins Geistige übergehende oder ganz rein geistige Bedeutung, die man auf dem Wege der Entsprechung finden kann, wenn schon manchmal anfangs nicht ganz sicher, aber annähernd immer. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch bewusst durch den Tag geht, dann kann er sehr viel über den aktuellen Wiedergeburtszustand seiner Seele erfahren. Aber auch die Nacht hält für den ernsthaft Suchenden viele Erkenntnisse bereit. In dem Buch Erde und Mond sagt der Herr sinngemäß, wenn der Mensch auf seine Träume achtet, sie nach Möglichkeit aufschreibt, da kann die Seele an ihnen ein gutes Porträt ihrer selbst finden. Denn sie zeigen ihr, wie sie in sich selbst ist, was ihre Hauptbegierden, was ihr Streben und überhaupt ihr gesamter Zustand beschaffen ist und auch beschaffen sein wird, wenn sie sich dereinst nach dem Tode in der geistigen Welt befinden wird. Wer aus seinen Träumen etwas über die tieferen Schichten seiner Seele lernen will, benötigt hierzu die Lehre von den Entsprechungen. Nicht umsonst sagt der Herr im dritten Band der Himmelsgaben, dass Träume nur selten so zu nehmen sind, wie sie sich und was sie daraus, wie sie sind und was sie darstellen. In der Regel sind Träume nur auf dem Wege der Entsprechungen für den äußeren Menschenverstand zu lösen, so wie die meisten Bücher der Alten und auch des Neuen Testaments. Ich kann hier nicht aus Zeitgründen weiter auf die entsprechungsmäßige Auslegung von Träumen eingehen, zumal es Menschen gibt, die dies um ein Vielfaches besser können als ich. Deshalb möchte ich gerne in der mir noch verbleibenden Zeit auf einen anderen Aspekt der Entsprechungskunde zu sprechen kommen. Es geht dabei um die Anwendung der Entsprechungslehre als ein Hilfsmittel zum Erkennen von Gefahren im Alltag. Hierzu habe ich aus dem dritten Band der Himmelsgaben mir ein Beispiel herausgesucht, das diesen Gedanken verdeutlichen soll. In diesem Beispiel ist von einem Menschen die Rede, dem plötzlich so eine Art Tagtraum durch den Kopf geht, indem er auf einen großen Berg zugeht, der etwa bis zur halben Höhe dicht bewaldet und am Fuße mit allerlei Gestrüpp umwachsen ist. Hoch über dem Wald kann er Bergbauerhöfe, Äcker und Wiesen ausmachen, über denen mächtige, steile Felsspitzen und Zacken aufsteigen. Beim Schauen studiert und sucht er nach einem möglichst guten Aufstieg durch das Gestrüpp und durch den dichten Wald. Mit seinem Gedanken umgeht er den ganzen Berg, findet aber nirgendwo einen Aufstieg. Dadurch wird er diesem Traumgespinst gegenüber missmutig und lässt bald den ganzen Gedanken fahren. Trotzdem flackert dieses Gedankenbild im Laufe des Tages immer wieder in seiner Seele auf. Wenn der Mensch sich bei diesem Traumgespinst auf das Gefühl seiner Seele einlassen würde, dann würde er wahrscheinlich eine Art Unbehaglichkeit spüren. So ähnlich wie bei einem wichtigen, aber mit einer Menge schwer zu überwindenden Schwierigkeiten verbundenen Vorhaben. Die aus dieser unbehaglichen, drückenden Gefühlsstimmung entstehenden Gedanken bezeichnet der Herr als ein instinktartiges Urteil, durch das diese Art von Tagtraum entsprechungsmäßig aufgelöst werden kann. Viele größere geschäftliche Unternehmungen gleichen diesem in Gedanken geschauten Berg, dessen weitgedehnter Fuß mit allerlei beinahe undurchdringlichem Gestrüpp bewachsen und dessen Brust überaus dicht bewaldet ist. Der weitgedehnte, mit dichtem Gestrüpp überwucherte Fuß entspricht den großen Schwierigkeiten am Anfang der Unternehmung. Und das Gestrüpp entspricht den vielen, bisweilen schmerzhaften Sorgen. Der dichte Wald entspricht der sehr beschränkten Gewinnaussicht bei dem Unternehmen und dass es einer langen und beharrlichen großen Mühe bedarf, um bei dem Unternehmen zu einer reinen und vorteilbringenden Aussicht zu gelangen. Wenn man dann nach vielen Mühen und Anstrengungen den Wald der Gewinnaussichten durchdrungen hat, dann zeigt sich, dass der Gewinn nur sehr gering ausfällt, was den Bergbauerhöfen, den mageren Äckern und Wiesen entspricht. Am Ende kommen noch die steilen Felswände, Spitzen und Zacken, und diese entsprechen der Unmöglichkeit einer Gewinnsteigerung. Denn wie das Gedankenbild schon zeigte, sind weitere minimale Gewinnsteigerungen nur sehr mühsam und kostspielig zu erreichen. nach der intuitiv entsprechungsmäßigen Auflösung des Gedankenbildes wird der Verstand wahrscheinlich zu der Erkenntnis gelangen, dass er von seinem Vorgehabten Unternehmen ablassen sollte. Denn mit ihm wird er nur wenig Gewinn erzielen und sich am Ende des großen Kostenaufwandes und der vielen Mühen und Sorgen mit nur sehr mageren Vorteilen begnügen müssen. Und in der rein geistigen Entsprechung heißt es dort, würde das obrige Gedankenbild wahrscheinlich lauten: Siehe, du nur um irdischen Gewinn besorgte Seele, so bezahlt die Welt ihre Diener und Knechte. Diese aus den Himmelsgaben entliehene Geschichte entspricht auch meiner Erfahrung mit dem Umgang von Entsprechungen im Alltag. Denn dank des fein gesponnenen Netzes der göttlichen Vorsehung hat letztendlich alles, was uns in unserem Leben begegnet, in irgendeiner Weise etwas mit den Zuständen unserer Seele zu tun. Es heißt ja nicht umsonst in den Himmelsgaben Band 3, dass alles, was nur irgend auf der Erde im Angesichte eines oder des anderen Menschen geschieht, irgendeine tiefe, ins Geistige übergehende, aber auch ganz rein geistige Bedeutung hat, die man auf dem Wege der Entsprechungen finden kann. Die Entsprechungen zwischen dem alltäglichen Erleben des Menschen und dem feingewobenen Netz der göttlichen Vorsehung sind so vielfältig, dass man sicherlich ganze Bibliotheken damit füllen könnte, wenn man sie alle aufschreiben würde. Deshalb möchte ich auch hier nur ein kleines Beispiel aus dem Alltag anführen, das sicherlich jedem von euch schon einmal passiert ist oder begegnet ist. Ich denke da an den kleinen Löwenzahn, der in der Großstadt am Rinnstein einer vielbefahrenen Straße sein kärgliches Dasein fristet. Viele Menschen laufen achtlos an ihm vorbei und bemerken gar nicht, wie der kleine Löwenzahn allen Widerwärtigkeiten seiner Umwelt trotzend eine wunderschöne gelbe Blüte entfaltet und sie der trüben Sonne entgegenstreckt. Dem Menschen aber, der sich in der Hektik der Welt die Zeit nimmt, den Löwenzahn eines Blickes zu würdigen, kann es passieren, dass in seiner Seele für einen Moment ein Gefühl von Liebe und Geborgenheit aufblitzt. Lässt der Mensch es zu, dass dieses Gefühl sein Bewusstsein streift, dann wäre es in der intuitiven, entsprechungsmäßigen Auflösung dieses kurzen Gefühls so, als würde ihm der Löwenzahn zurufen: Mensch, warum hetzt du so durch dein Leben, um in der Welt dein Glück zu suchen? Glaube mir, das wahre Glück findest du nur, wenn du unbeirrt von der Welt dem Ruf des himmlischen Vaters folgst und den schmalen Pfad zu deiner wahren Bestimmung betrittst. Schau mich an. Obwohl die äußeren Umstände meines Seins alles andere als angenehm sind, strebe ich unbeirrt mit großer Freude dem Ziel meines Lebens zu. Eine, wenn auch nur kleine, Pusteblume zu werden. Es ließen sich jeden Tag viele Situationen finden, in denen die belebte und unbelebte Natur aufmunternde Empfindungen für die menschliche Seele bereithält. Es liegt nur an uns, ob wir die kleinen Liebesstüpser der göttlichen Barmherzigkeit wahrnehmen oder nicht. Nehmen wir sie wahr, dann können wir durch die Entsprechungslehre einiges über unseren aktuellen Gemütszustand erfahren. Der himmlische Vater hat in seiner unendlichen Barmherzigkeit das Netz der göttlichen Vorsehung so fein gespannt, dass der Mensch aus jeder Begegnung in seiner Außenwelt etwas über seine Innenwelt erfahren kann. Wobei der natürliche Mensch eher dazu neigt, an Zufälle zu glauben, während der geistige Mensch sehr wohl weiß, dass alles, was ihm in seinem Leben begegnet, etwas mit ihm zu tun hat. Nur leider fällt es ihm oft sehr schwer, aus seinem in Raum und Zeit eingebundenen Denken den Zusammenhang zwischen den sinnlichen Erfahrungen seiner Umwelt und den Zuständen in seinem Inneren zu werden, zu finden. Genau dann, wenn der Mensch den Zusammenhang zwischen der äußeren und der inneren Welt erkunden will, ist die Entsprechungslehre ein sehr effizientes und kostbares Hilfsmittel. Mit ihr lasse ich alle Hinweise der göttlichen Vorsehung als solche erkennen und entsprechungsmäßig aufschlüsseln. Wobei es egal ist, ob wir die Liebesstupser des Herrn durch das Lesen geistiger Schriften, durch Träume oder Lebenssituationen wie Not, Leid oder Freude erfahren. In jedem Fall ist es von Vorteil, wenn wir uns ein wenig mit der Entsprechungslehre auskennen. Oder, um es mit den Worten des kleinen Jesus auszudrücken, es ist sehr gut, einen Dunst von der allerwichtigsten Entsprechungslehre zu haben. Diesen Worten möchte ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Deshalb beende ich an dieser Stelle meine Ausführung in der Hoffnung, dass es mir gelungen ist, ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass die Entsprechungslehre ein wichtiges Hilfsmittel ist, um das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit auf dem Weg zur eigenen Wiedergeburt zu erkennen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.